Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Gottes Liebe und Gerechtigkeit. Wir glauben, dass Gottes Liebe der Kern unseres Glaubens ist und unser Denken und Handeln prägt. Missverständnisse über sie können dazu führen, dass wir Gottes Liebe falsch verstehen oder falsche Erwartungen an andere stellen. Gemeinsam wollen wir in den nächsten Wochen die biblischen Facetten dieser einzigartigen Liebe erkunden. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Liebe Zuseher, liebe Zuhörer, ich freue mich auf eine weitere Runde, wo wir die Bibel studieren und einen besonderen Fokus auch auf die Eigenschaften Gottes legen. Ich bin hier in einer Runde mit Carmen, Martin, Helmut und ich bin gespannt, was wir aus dieser dritten Studienlektion rausholen werden. Wir wollen zu Anfang noch beten. Lieber Vater im Himmel, wir denken über dein Wesen nach, über deine Liebe und Gerechtigkeit und auch wie wir dir wohlgefällig sein können. Bitte lass auch dieses Gespräch unter deinem Segen stehen, dass wir unter deiner Leitung auch auf gute Gedanken kommen und dass jeder, der zusieht oder zuhört, davon einen Gewinn hat. Danke, Herr. Amen.
Amen. Amen.
Ich möchte beginnen mit dem Zitat eines bekannten Predigers, das ich mir irgendwie gemerkt habe. Das hieß: Gott liebt dich nicht nur, er mag dich auch. Was für Gedanken kommen euch bei dieser Aussage?
Dieses Gott liebt dich hat man schon so oft gehört, dass es schon fast selbstverständlich ist. Und deswegen kommt mir der Gedanke, die Betonung auf mögen. Und das bedeutet für mich, dass Gott ja mich tatsächlich mag. Das ist irgendwie ein schönes, warmes Gefühl, das so zu sehen.
Ich glaube auch, es ist einfach persönlich. Es ist dieses nochmal, ja, so, nimm dich in den Arm, ich mag dich. Liebe kann so viel bedeuten. Ja, ich liebe Essen. Ich liebe was ich was, aber ich mag dich. Oder bei uns im Mundtag, ich mag dich. Das ist einfach, ja, so wie Martin schon gesagt hat, es ist wärmer. Es ist einfach so dieser Schulterschluss.
Es kommt bei dem auch sehr der Freundschaftsgedanke rüber. Bei allen Beziehungen, die wir haben, auch bei unseren Ehen, die wir führen, ist es doch so, dass wir über das hinaus, über unsere Liebsten, auch Freundschaften brauchen. Und das Mögen ist hier sehr wesentlich, finde ich.
Mhm. Ich meine, wo du das sagst, es ist ja oft so bei Paaren, dass die sich gleich am ersten Tag, wenn sie sich verlieben, ich liebe dich zueinander sagen. Das spart man sich ja vielleicht eigentlich auf, weil man sagt, das ist irgendwie eine höhere Stufe. Und ich mag dich ist so das davor vielleicht. Ja? Deshalb überrascht dann diese Aussage, wenn es heißt, Gott liebt dich nicht nur, er mag dich auch, weil wir oft mögen eine Stufe drunter ansetzen. Und doch berührt uns das Mögen vielleicht manchmal mehr, weil Liebe schon so eben, weil man sich schon dran gewöhnt hat und weil Gott irgendwie jeden liebt vielleicht auch, ja. Das hier, ja, also ich musste über diese Aussage nachdenken und vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so. Ja, wenn du denkst.
Aber es steht halt nicht 10-mal oder 100-mal da in der Bibel, Gott mag dich, es steht, Gott liebt. Und deswegen ist für uns das mag einfach 9-mal zum Überdenken. Was heißt das eigentlich?
Ja, das Gespräch heute steht ja unter dem Titel Gott wohlgefällig sein. Da habe ich mir gedacht, Gott zu gefallen, ist es nicht beinahe irgendwie auch anmaßend, wenn ich denke, dass ja selbst der beste Mensch auf Erden ist ja irgendwo ein Mängelwesen, ja? Hat ja wirklich auch gravierende Schwächen und ist irgendwo durch die Sünde degeneriert. Das schönste Kunstwerk kann jetzt nicht mithalten mit den Dingen, die Gott schafft. Die beste Tat kann Gott nicht irgendwie beeindrucken. Und ja, was bedeutet das eigentlich, Gott zu gefallen? Ja, und diese Frage sollen wir jetzt mal bei allem, was wir heute lesen, im Hinterkopf haben. Und ihr dürft zu jeder Zeit darauf auch antworten, weil das einfach der Hintergrund ist unseres Gesprächs heute. Wir werden über unser Gottesbild nachdenken. Und da lade ich euch mal ein in Lukas Kapitel 15, dass wir das Gleichnis vom verlorenen Sohn lesen. Das können wir gleich mal ein bisschen in verteilten Rollen tun. Lukas 15, Verse 11 bis 32. Carmen, fängst du an?
Ein Mensch hatte zwei Söhne und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater.
Gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater.
Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land, und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einem Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach:
Wie viele Tagelöhne meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber verderbe vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner.
Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater, und es jammerte ihn. Er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm:
Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen.
Aber der Vater sprach zu seinen Knechten:
Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden.
Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld, und als er nahe zum Haus kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was da wäre. Der aber sagte ihm: Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hatte. Da wurde er zornig und wollte nicht hingehen. Da ging sein Vater hinaus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater:
Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten, und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser, dein Sohn, gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet.
Er aber sprach zu ihm:
Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser dein Bruder, er war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden.
Mhm. Vielen Dank. Ja, welches Gottesbild präsentiert uns diese Geschichte? Vielleicht kann jeder da einen Aspekt, was euch jetzt bewusst geworden ist, da mal rausgreifen.
Also das Erste, was mir kommt, ist Barmherzigkeit. Dieser Großmut und diese Liebe, die im Vordergrund steht.
Vom Vater dann.
Genau, vom Vater zum Sohn.
Keine Vorwürfe zu machen.
Ich habe zweimal das Wort fröhlich gelesen, ist mir jetzt gerade aufgefallen. Ja? Mhm. Er sagt zu den Dienern, die da die Sachen herbringen: Lasst uns essen und fröhlich sein. Und nachher sagt er zu dem älteren Sohn: Lasst uns fröhlich sein. Also Gott scheint ein fröhlicher Gott zu sein.
Mir ist auch der Gedanke gekommen bei dem, was ich gelesen habe. Und zwar ist es spannend, was sich der Sohn vornimmt, was er dem Vater sagt. Er nimmt sich vor und sagt zum Vater: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr wert, den Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und spannend ist, dass was er sich hier vornimmt, dazu kommt es dann nicht. Also den letzten Satz, den lässt ihn sein Vater nicht mehr sagen. Und ich finde hier sehr, sehr prägnant, dass beim letzten Satz geht es genau darum, dass er jetzt wieder was wirkt, um den Vater wieder ein Stück weit glücklich zu machen. Also das ist wieder dieses Leistung-Lohn-Prinzip.
Es wieder gut machen, durch Leistung.
Wieder gut machen, ja. Und das nimmt der Vater hier an dieser Stelle gar nicht an. Und spannend ist, dass sich dieses Prinzip auch beim älteren Sohn zeigt. Also der ist in derselben Rolle, dass er den Eindruck hat, er muss ein Leben lang hier nur dienen und sich abschuften, also auch Leistung bringen, um seinen Vater hier zufriedenzustellen. Und beide der Söhne haben die Barmherzigkeit des Vaters hier falsch verstanden.
Ich habe immer gedacht, er traut sich das dann gar nicht mehr zu sagen.
Ja.
In der Situation.
Ja. Das wäre eine andere Möglichkeit, das zu verstehen. Aber, ne?
Ja, interessant. Mhm. Diese Details machen das letztlich aus. Ja, habt ihr noch Gedanken hier zum Gottesbild, das rüberkommt in dieser Geschichte?
Ich finde, Gott versucht, Beziehungen zu schaffen. Er sagt in Vers 24, dieser mein Sohn. Und wo er dann im Gespräch ist mit dem älteren Sohn, redet er von dieser dein Bruder. Mhm. Wobei der Bruder sagt, dieser dein Sohn. Also der Bruder tut sich distanzieren von der Beziehung und dieser Vater versucht, diese Beziehung wiederherzustellen und aufzuzeigen, er ist dein Bruder. Mhm. Deshalb solltest du fröhlich sein. Ich glaube, Gott liebt Beziehungen.
Und er möchte, dass wir auch Freude dran haben, wenn andere den Weg zurückfinden. Ne? Ja.
Für mich fehlt da auch noch dieses Akzeptieren des freien Willens. Er diskutiert gar nicht. Er gibt freiwillig etwas, was dem Sohn eigentlich gar nicht zusteht zu der Zeit noch. Und obwohl er weiß, dass es wahrscheinlich nicht gut ausgehen wird, lässt er ihn diesen Weg gehen. Also er sperrt ihn auch nicht in diesen goldenen Käfig und trifft für ihn Entscheidungen, sondern er lässt diese Entscheidung zu, obwohl er wahrscheinlich schon erahnen kann, wie es ausgeht.
Mhm. Was hier auch sichtbar wird, ist einfach die bedingungslose Liebe des Vaters. Und das widerspiegelt jeder Vater, wenn einer Vater geworden ist, ist mir das auch bewusst geworden, das Kind muss nichts tun, dass es von mir geliebt wird. Mhm. Und selbst wenn es schlechte Dinge tut, dann kann es zwar sein, dass ich mal ermahne, weil ich einfach sehe, dass das, was das Kind tut, ihm selbst nicht gut tut, aber es wird immer geliebt, also weil es gar nicht anders geht. Also man freut sich über das eigene Kind.
Was leider geht es bei manchen anders, aber es ist schön, wenn es bei dir so ist. Ja? Genau. Ich habe auch gedacht, wenn er in der Ferne dann ist, in der Not, woran erinnert er sich? Er denkt an seinen Vater. Und das, da muss ja vorher schon was passiert sein. Mhm. Dass du dann in der Situation gerne zurückdenkst oder wehmütig in dem Fall natürlich, weil er ja gegangen ist und sagst, sogar den Tagelöhnern geht's bei meinem Vater so gut. Also es ist so, wie wenn wir sagen, Gott liebt ja sogar die Feinde, er ist so gut zu jedem. Das ist auch Teil des Gottesbildes, ja, dass er hier mitgenommen hat und sonst würde er ja auch nicht zurückkommen.
Mhm. Und der wartende Vater, also das ist für mich auch ganz eine starke Situation, dieses... Er hat ihn nicht vergessen, er geht nicht seinem Alltag nach, sondern er macht da eine Pause und hält Ausschau. Es ist immer präsent, also ist nicht einfach zur Seite geschoben und ist dann wieder da, wenn er da ist, sondern der Vater muss ja daran gedacht haben, sonst wäre er nicht dort gestanden und hätte Ausschau gehalten.
Der Vater wurde ja eigentlich sehr beleidigt und entehrt durch das Verhalten des Sohnes. Aber er ist so selbstlos, dass es ihn nicht jetzt so diese Kränkung, dass er braucht keine Zeit, um diese Kränkung zu verarbeiten, um selber wieder sein Ego aufzubauen, sondern er denkt einfach an andere, an die Beziehungen.
Mhm. Ich finde es hier spannend, im Gleichnis des verlorenen Sohns ist es nicht Gott, der sich aktiv aufmacht, um den Sohn zu suchen, sondern er nimmt die wartende Haltung ein. Denn der Sohn, der fühlt sich ja nicht verloren, der geht bewusst. Und diese Entscheidung, die der Sohn hier fällt, akzeptiert der Vater. Und ich glaube, das ist für einen Vater auch nicht immer leicht, wenn Kinder ihre eigenen Wege gehen und sich dann auch zurückzunehmen aus Liebe zum Kind und manche Fehlentscheidung vielleicht auch hinzunehmen, in dem Sinn, dass das Kind vielleicht dann auch durch Wege geht, die wir nicht unterstützen, aber trotzdem auf das Kind in Liebe zu warten, ohne da dann aktiv einzugreifen.
Der ältere Sohn lebt ja eigentlich auch beim Vater, trotzdem scheint er auch ein problematisches Gottesbild entwickelt zu haben. Wie kann das sein, dass man in der Nähe Gottes es trotzdem so missversteht?
Ich glaube, manches erfährt man erst, wenn man es nicht mehr hat. Oder Sachen, die man nicht hat, merkt man vielleicht erst dann, wenn man herausgefordert wird.
Ja.
Und dass man so dahin lebt und eine gewisse Routine hat, wo es vielleicht nicht so viele hohe Höhen und Tiefen gibt, wo man einfach auch vielleicht selbst ganz gut zurechtkommt und so in seiner Komfortzone dahin schippert und wo Sachen, wo du sagst, okay, da müsste ich vielleicht wachsen, da müsste ich abgeschliffen werden, komme gar nicht zum Vorschein, weil ich nicht herausgefordert bin.
Die drei Gleichnisse, die Jesus hier erzählt in Kapitel 15 vom Verlorensein, macht er ja, weil die Pharisäer und Schriftgelehrten sich murren über die Annahme Jesu von Sündern. Also letztlich ist deine Frage irgendwie, wie kann es sein, dass Pharisäer, die das Gesetz Gottes kennen und andere Leute unterrichten und lehren, so daneben sind, dass sie das Eigentliche vergessen haben? Ja, und das ist ganz einfach, weil sie sich vergleichen. Sie vergleichen sich mit Leuten, die mit Huren ihr Geld zugebracht haben. Sie vergleichen sich mit einem Sohn, der einfach weggegangen ist und denken, sie sind viel besser. Und dann, wenn dann sie sehen, wie Gott die behandelt, die nicht besser sind als sie und sie das aber gar nicht so bekommen haben, vermeintlich, dann stört sie das. So ein bisschen wie die, die einen Groschen bekommen vom Weinbergbesitzer, genauso wie die vorher auch einen Groschen bekommen, die sehr viel später kommen. Also das hängt für mich hier sehr stark mit Vergleich zusammen.
Ja, und diese Grundsituation mit den Pharisäern, die das nicht aushalten, mit wem Jesus sich abgibt. Ne?
Und dann muss man sagen, waren sie offensichtlich nicht mit Gott zusammen. Denn das ist sicherlich nicht die Haltung, die Gott wünscht.
Das heißt aber auch, ich kann viel wissen, ich kann mich sogar wohl verhalten nach außen hin, aber das Herz Gottes nicht verstanden haben.
Ne? Kann in der Gemeinde, kann im Haus des Vaters sein. Ne?
Und jemand, der viel Leistung bringt, steht vielleicht in der Gefahr, dann auch auf diese Leistung zu bauen. Ja. Und der andere, der die Leistung nicht gebracht hat, sage ich jetzt mal, ihr versteht, was ich meine mit der Leistung, ja, gute Taten oder gutes Leben, der kann es dann viel klarer erkennen, was Gnade ist. Ne? Das dann auch viel mehr würdigen, obwohl der andere die Gnade auch braucht. Ja, also hier haben wir gesehen, dass uns so ein Gottesbild hier gezeigt wird und auch, welche Freude Gott an jemandem hat, der eigentlich gar keine Leistung gebracht hat in dem Moment, ja, der nichts mitgebracht hat. Ein Text, der die Freude Gottes ausdrückt, findet sich auch in Zephania 3, Vers 17. Das ist wahrscheinlich der bekannteste Text aus dem Zephania-Buch, der immer mal wieder so als Tauftext oder auf Postkarten vielleicht verwendet wird. Zephania 3, Vers 17. Wer könnte das mal lesen? Martin, hast du es gerade?
Denn der Herr, dein Gott, ist bei dir ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich jauchzen, fröhlich sein. Mit jauchzen, fröhlich sein.
Mal sehen, wie ich diese Frage stellen kann, um auch die Antwort zu bekommen, die ich meine. Also die eine ehrliche Antwort zu bekommen. Wir wissen, es steht alles da, dass Gott sich so freut. Ja? Aber wenn ihr jetzt mal kritisch über euer eigenes Gottesbild nachdenkt, ist dieser Aspekt der Freude Gottes über uns da schon integriert oder ist er uns immer noch ein bisschen fremd? Wie geht's euch damit? Wenn ihr diesen Text hier...
Es tut mir leid, dass ich das vielleicht jetzt nicht so beantworte, wie du willst, aber in meinem Leben hat sich das auch geändert. Aber jetzt würde ich sagen, ich freue mich riesig, dass das so dasteht, dass Gott Freude hat.
Und kannst das auch für dich ganz real so empfinden?
Ja. Ja. Also das ist einfach
ist ja auch
schön.
Okay.
Ja, danke, okay.
Ich wollte bloß, dass auch jeder sich frei fühlt zu sagen.
Aber das war lange nicht so, ja.
Ich glaube, also so das ist der erste spontane Gedanke, in meinem Kopf ist Gott immer so ein erhabener, kein so ein spontaner...
Nicht so impulsiv.
Genau, genau, sondern es ist einfach so, wie man sich Andacht und Gottesdienst vorstellt, so... Ja, nicht tanzend und jauchzend. Also da braucht es einfach einen zweiten und dritten Gedanken, um das auch zuzulassen, weil man einfach so ein Schema vielleicht auch im Kopf hat. Aber ich würde es nicht ausschließen. Also es ist da, es ist nur nicht spontan vorhanden. Ich würde es jetzt einfach auch gar nicht so rauslesen da aus diesem, sondern ich hätte da die Freude zwar im Kopf, aber ich hätte es jetzt auch nicht so verbunden. Ja.
Mir fällt dazu ein, dass uns bewusst sein muss, ein Gott, der liebt, der muss sich freuen, weil Liebe und Freude ganz nah beisammen ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, noch bevor ich meine Frau geheiratet habe, habe ich sie geliebt. Aber am Tag der Hochzeit, und ich habe in Bonhofen geheiratet, als sie dann da reinkam und ich auf sie gewartet habe, ja, da war die Freude so groß, dass ich einfach gesehen habe, der liebt, der freut sich. Also das gehört einfach zusammen. Und der Tag der Hochzeit war eine große Freude, weil die Liebe auch groß war. Und ein Gott, der liebt, der muss sich automatisch auch freuen über uns. Das gehört zusammen. Das geht gar nicht anders. Mhm.
Ja, wir kennen das vielleicht eher, wie Jesus über Jerusalem weint und so. Das stimmt ja auch, ja, dass auch die Trauer groß ist, wo die Liebe groß ist, aber eben auch die Freude. Und jetzt aber die Frage dazu, wenn man jetzt sieht, wie wir uns manchmal verhalten und wie wir sind als Menschen, wie vielleicht auch weit weg vom Gottes Ideal wir uns schon entfernt haben, warum sollte Gott über mich jubeln? Wie geht's euch damit? Oder was würdet ihr jemandem sagen, der auch sagt, also ich kann mir das nicht vorstellen, dass Gott über mich irgendwas an Freude und Jubel haben kann?
Also er wird sicher nicht jubeln, wenn ich sündige oder wenn ich Dinge tue, die einfach nicht schön sind oder nicht seine Liebe verbreite. Das ist klar, er wird nicht deswegen jubeln, aber hier steht ja, er wird freuen und freundlich sein, er wird dir vergeben in seiner Liebe. Und das ist der Punkt. Gott freut sich daran, jemanden zu finden. Das haben wir gerade vorher gehabt. Ne? Mhm. Lass uns fröhlich sein. Da ist zurückgekommen. Der Vater hat sich nicht gefreut, dass der wo weg war. Mhm. Aber als er kam, hat er sich gefreut. Und Gott freut sich zu vergeben. Er will nichts lieber als vergeben. Und wenn dann jemand kommt und sagt, es tut mir leid, dann ist das Freude für Gott, weil er jetzt Vergebung schenken kann, Liebe schenken kann und die Person wieder in seine Familie mit aufnehmen. Mhm.
In meinem Text steht drinnen, dass Gott rettet. Und nach dieser Rettung kommt es dann zu dieser Freude. Und das ist irgendwie ein Gedanke, den man übertragen kann. Im Gleichnis des verlorenen Sohns gibt es am Schluss ein Fest. Und wenn Jesus uns abholt, am großen Tag, wenn er wiederkommt, wenn wir im Himmel oben ankommen, ist das Erste, was es geben wird, ein Riesenfest. Mhm. Hier ist uns der Bericht gegeben, dass er den Tisch deckt und wir werden sitzen an der Tafel und uns freuen über das gute Essen und wir werden fröhlich sein und große Freude haben. Und mir gefällt dieses Bild. Ja? Mhm. Ein Gott, der ein großes Fest feiert, weil er die Seinen heimholt.
Ich glaube, wir tun Gott oft einfach reduzieren auf das, wie wir ticken oder wie wir denken oder handeln würden. Aber ich denke, es ist ganz wichtig, Gott braucht keinen perfekten Menschen. Er kennt uns und er liebt uns, weil er uns so geschaffen hat. Mhm. Er liebt die Sünde nicht, aber er freut sich über das Menschenkind, das ihn sieht und das zu ihm kommt.
Mhm. Das ist ein interessanter Gedanke, Carmen. Heißt es, dass Leute, die sich nicht freuen können über andere Menschen, auch nicht irgendwie glauben, dass Gott sich über sie freut oder so?
Ich könnte schon sein, dass Leute so eine Mauer aufbauen oder sich selbst nicht vergeben können oder so innerlich vielleicht bitter sind, dass das durchaus ein Grund ist, das reflektiere ich auch auf andere. Wenn ich Liebe und Freude in mir habe, dann strahle ich das aus. Wenn ich das zugemauert habe, dann tue ich mir viel, viel schwerer, das auch ehrlich jemand anders gegenüber zu empfinden.
Es geht ja auch
mich
darum,
selbst zu verurteilen.
Ja, dass man andere Leute so sieht, wie Gott sie sieht und Gott sieht uns so an, als hätten wir nie gesündigt. Und wir wissen auch warum, ja, weil jemand für uns das bezahlt hat und uns das weiße Kleid angezogen hat. Und vor dem Hintergrund ist es für mich dann auch nochmal vielleicht verständlicher, dass Gott in uns schon etwas sieht, was wir noch gar nicht sind und sich daran jetzt schon freut, ja.
Oder was er ursprünglich geplant hatte.
Und dann ist halt die Frage, kann ich das bei anderen Leuten auch also sehen? Sehen, was sie vielleicht noch nicht sind, aber wo Gott sie hinführen würde. Und mich daran freuen. Also ich glaube, das hängt so irgendwie zusammen. Aber manche Leute sind vielleicht auch nicht von Haus aus so eingestellt, dass sie freundlich sind und sich freuen. Ich weiß nicht, denkt nicht bei jedem drin, oder?
Ja, möchte Gott aber in uns offenbar auch wecken. Ja, so wie er mit dem älteren Sohn auch arbeitet, um ihm zu dieser Freude zu verhelfen. Ja. Lesen wir mal noch ein paar Texte, wo es konkret darum geht, Gott zu gefallen. Dass wir dem noch ein bisschen nachgehen, was das eigentlich bedeutet. Helmut, kannst du mal aufschlagen, Jesaja 43, Vers 4. Martin, du Psalm 149, Vers 4. Und Carmen, Sprüche 15, 8 und 9. Also das war hier Jesaja 43, Vers 4. Psalm 149, Vers 4. Und Sprüche 15, Vers 8 und 9. Helmut, hast du schon? Mhm.
Darum, weil du kostbar bist in meinen Augen und wert geachtet und ich dich lieb habe, so gebe ich Menschen für dich hin und Völker für dein Leben.
Denn der Herr hat Wohlgefallen an seinem Volk, er hilft den Elenden herrlich.
Ja. Der gottlosen Opfer ist dem Herrn ein Greuel, aber das Gebet der Frommen ist ihm wohlgefällig. Des gottlosen Weg ist dem Herrn ein Greuel. Wer aber der Gerechtigkeit nachjagt, den liebt er.
Mhm. Hier sind so Aussagen, an wem Gott gefallen hat. Gleichzeitig wissen wir, dass ja die Liebe Gottes sich über alle Menschen erstreckt. Ja, Gott hat die Welt
steht
geliebt.
Aber nur drin, wie war das?
Nur der richtig ist.
Ja, und das möchte ich ja gerade jetzt in dieser Spannung mal aufzeigen. Ja. Was bedeutet das eigentlich, dass Gott die Welt geliebt hat? Die unbekehrte Welt, sag ich mal. Aber es doch auch Verse gibt, die darüber sprechen, wer ihm gefällt. Ja, oder wen er, ja, manchmal auch Verse, die das auch mit Liebe ausdrücken, aber es irgendwo die Gerechten nur umschließt. Ja. Wie passt das eigentlich zusammen? Andere Verse, vielleicht einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. 2. Korinther 9, Vers 7.
Also ich würde mal vorsichtig so sagen, er liebt tatsächlich jeden Menschen, aber seine Liebe ausschütten mit all ihren Geschenken, mit der ganzen Verpackung, mit dem, was es bringt, das kann er nur über die, die das auch zulassen. Und so verstehe ich dann hier diesen Text. Den liebt er, das heißt, er kann ihm Gutes tun, er kann ihn segnen. Also hier geht es für mich um die Liebesbeweise, die Liebesgeschenke sind, die er dann nicht kann, wenn jemand das nicht zulassen will. Trotzdem liebt er von seiner Einstellung her die Menschen.
Ich glaube, es muss um Zulassen dieser Liebe gehen, weil wir haben ja unter Anführungszeichen einen Lieblingsjünger. Und von dem wird sogar gesagt, den Jesus lieb hatte, was ja nicht heißt, dass er die anderen nicht lieb hatte. Aber der hat wahrscheinlich sich selbst dazu entschieden, am meisten an seinen Füßen zu sitzen. Und deswegen ist es ein ganz besonderer Jünger gewesen, aber nicht, weil Gott ihn mehr lieb hatte, sondern weil er es am meisten zugelassen hatte.
Das ist interessant. Ich verstehe diese Aussage immer so, die ist ja im Johannesevangelium und er schreibt ja eigentlich über sich selbst, dass ich mir denke, aha, dieser Johannes, der hat sich selbst so definiert. Ich bin jemand, den Jesus lieb hat. Und dass das eben nicht bedeutet, und so siehst du es ja auch, dass er die anderen jetzt nicht lieb gehabt hätte oder irgendwie Jesus so Favorites hat und jemanden bevorzugt, sondern dass der so in dieser Liebe von Jesus aufgegangen ist, dass er eine neue Identität darin gefunden hat und sich nicht mehr Johannes genannt hat, sondern in seinem Text als literarisches Stilmittel fast sich selber so bezeichnet, den Jesus lieb hat. Ja. Hm. Noch Gedanken dazu? Hat Gott unterschiedliche Art von Liebe?
Ich denke jetzt auch an so Texte, wo Gott sagt, ich liebe Jakob, ich hasse Esau. Mhm. Ja, und das verstehen wir auch nicht so, dass Gott Esau hasst. Wenn er ihn hasst, wird er Böses über ihn bringen und so. Ja. Sondern wir sehen da, Gott liebt Jakob und Jakob hat es verstanden und lässt es zu und dadurch kann Gott ihn segnen. Mhm. Und übrigens, ich hätte jetzt kein Problem, wenn Jesus als Mensch den einen oder anderen vielleicht sympathischer findet als das. Aber das würde niemals seine Liebe zu allen Leuten beeinflussen. Ich glaube, das ist möglich. Und bei Gott ist es sicher so, dass er alle Leute liebt, weil es immer wieder gesagt wird, er hat keine Freude am Tod des Gottlosen. Also selbst die Gottlosen liebt er.
Ich habe diesen Text hier gehabt im Jesaja 43, Vers 4. Ja. Der Text davor, den finde ich spannend. Hier steht, denn ich, der Herr, den Gott, der Heilige Israels, dein Retter, ich habe Ägypten hingegeben als Lösegeld für dich. Mhm. Das klingt auf den ersten Augenblick hart, weil er die Ägypter verstoßen hat. Aber wir müssen uns anschauen, wie es wirklich war. Es war nämlich so, dass alle Ägypter, die sich freiwillig entschieden haben, mit dem Volk mitzuziehen, die hat er miterlöst. Also da gab es für die eine freie Entscheidung, für einige, dass sie mit dem Volk mitziehen. Und die hat Gott dann auch als seine Kinder gewertet. Aber die das nicht getan haben, ja, da waren dann auch Leute dabei, die im Meer umgekommen sind. Aber Gott hat es auch mit denen gut gemeint. Und wenn sie sich für ihn entschieden haben, hat er das durchaus zugelassen.
Mhm. Kann man? Also es scheint, wenn wir zulassen, dass Gott uns lieben kann, dann, glaube ich, öffnen wir ihm Tor und Tür, dass er uns noch mehr, jetzt bin ich fast versucht zu sagen, mehr lieben kann, mehr segnen kann, mehr und weitergehen kann und wir seine Liebe noch mehr erfahren werden. Wir werden sie sicher mehr erfahren. Letzte Woche hat der Jürgen gesagt, wir werden bis in alle Ewigkeit die Liebe Gottes studieren. Wir werden immer mehr dazulernen. Das geht aber nur, wenn ich aufmache.
Ich stelle es mir vielleicht auch so vor, dass Gottes Liebe einfach in seinem Wesen begründet ist. Er kann eigentlich nicht anders. Und seine Liebe gilt allen, selbst den Feinden. Ist also unabhängig von dem, wie der andere sich eigentlich verhalten hat. Sie ist so eine Art Grundentscheidung von ihm, ein Prinzip. Ja. Aber dass trotzdem, dass wenn Menschen sich öffnen und mit ihm leben, dass dann er auch Freude hat. Also noch
gut, mehr
das klingt
Freude.
Jetzt so, als wenn er bei der anderen Liebe keine Freude hat. Aber es macht ja vielleicht auch keine Freude, die Welt zu lieben und zu sehen, wie sie sich nur bekriegen und diese Liebe nicht schätzen. Ja. Die Liebe bleibt bestehen, aber sie ist, also diese Liebe mit Freude, die entsteht ja eigentlich nur, wenn das Beziehungsgegenüber dann auch mitmacht, ja, und
ich habe so den Eindruck,
erwidert,
dass das gut festgemacht werden kann am Beispiel der Versöhnung. Zur Versöhnung können immer zwei Leute dazu. Es hilft nichts, wenn einer vergebebereit ist und der andere nie kommt. Aber so wie der eine dann auch kommt, dann kann Versöhnung zwischen zwei Parteien stattfinden. Mhm. Und wenn die Versöhnung dann durchlebt wurde, dann ist wieder Wiedervereinigung da. Und dann kann die Liebe tatsächlich noch mehr gelebt werden, wie das vorher möglich war.
Ich glaube, es ist ja auch im menschlichen Setting so, dass du sagst, wenn nur einer liebt von einem Paar jetzt, dann kann diese Liebe trotzdem stark sein, aber es wird nicht das gleiche Ergebnis sein, wie wenn beide einander lieben. Mhm. Es wird immer hinken. Ja? Es wird in einer gewissen Weise unbefriedigend sein. Deswegen heißt es ja nicht, dass der eine den anderen trotzdem nicht liebt, aber es ist einfach ein anderes Potenzial, das sich erschließt, wenn es von beiden Seiten kommt.
So ähnlich habe ich jetzt auch gedacht in Richtung Elternliebe. Mhm. Die Liebe wird auch dann da sein, wenn ein Kind völlig auf die falsche Bahn kommt und eben, wie es ja eigentlich in der Geschichte ja auch beschrieben wird, heute wird man wahrscheinlich sagen, er ist drogenabhängig und Junkie oder so und damals wird das so beschrieben. Die Liebe bleibt da, aber die Beziehung wäre trotzdem viel schöner und anders, wenn der Sohn da wäre, mit dem Vater leben würde in Einklang und die Beziehung intakt ist, oder? Und so ist es dann ja vielleicht bei Gott auch.
Es hat auch etwas mit dem Gottesbild zu tun. Wenn ich glaube, Gott ist völlig unbeweglich und kann durch mein Verhalten überhaupt nicht beeinflusst werden, dann würde ich dazu neigen zu sagen, Gott liebt alle Leute gleich. Aber wenn ich davon ausgehe, dass Gott durch mein Verhalten auch Emotionen erhält, dass ihm etwas gefällt, etwas nicht gefällt, dann werde ich auch sagen, er wird berührt von dem, wie ich reagiere, wie ich auf ihn eingehe, wenn er mich liebt. Und dann sieht es ganz anders aus. Ich glaube, wir sind da manchmal viel zu statisch unterwegs und denken, Gott ist einfach nur für alle gleich. Aber was das Bild macht, ist, es löst ein bisschen Gott ganz weg von dem, wie wir Menschen sind, völlig von dem.
Ja.
Und er hat uns irgendwie doch nach seinem Bild auch geschaffen. Ich glaube, dass Gott sehr viel mehr berührt wird durch das, wie wir tun und reden, denken und verhalten, als wir glauben.
Es wäre so dieses griechische Gottesbild, dass Gott eigentlich keine Emotionen haben kann, sonst wäre er nicht mehr Gott. Und wir haben ein ganz anderes Gottesbild. Ja. Schauen wir uns noch Texte an, die darüber sprechen, wie wir Gott gefallen können. Und da habe ich zwei Texte. Carmen, wenn du mal 1. Petrus 2, Verse 1 bis 5 und Helmut, Hebräer 13, 20 und 21. Ach, für dich habe ich auch noch einen. Hebräer 11, Vers 6.
Ja? Ich brauche nicht einen. Ne? Also ich höre gerne zu.
Doch, die sind alle wertvoll.
Okay, Hebräer 11, 6. Wird.
Hebräer 11, 6. Hebräer 13, 20 und 21. 1. Petrus 2, Verse 1 bis 5. Carmen, hast du schon?
Ich habe es hier. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil, da ihr geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut, euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft zu opfern geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus.
Ja, Helmut?
Hebräer 13, Abvers 20, der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten herausgeführt hat, den großen Hirten der Schafe durch das Blut eines ewigen Bundes. Er rüstet euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Hebräer 11,6, aber ohne Glauben ist's unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt.
Also das öffnet nochmal wieder ein anderes Thema, aber vielleicht zu den beiden Texten, die wir zuerst gelesen haben. Was wird uns hier noch bewusst, was eigentlich Gott gefallen kann? Wie können wir Gott gefallen? Das nehmen wir hier mit.
Indem wir ihm widerspiegeln, also diese Eigenschaften, die Liebe beinhalten, dass wir die hervorbringen und das, was dem entgegensteht, ablegen.
Interessant ist auch, hier werden geistliche Opfer gebracht, die Gott wohlgefällig sind. Ja, was ist das eigentlich? Was könnte das sein?
Mir ist in der kamenen Text aufgefallen, dass der lebendige Stein nur deshalb lebendig ist, weil es einen Eckstein gibt. Also es ist ein Zusammenwirken mit dem. Das Beispiel der verlorenen Söhne hat uns gezeigt, dass es möglich ist, von Gott weit weg zu sein und verloren zu sein. Aber es hat uns auch gezeigt, dass du innerhalb der Gemeinde bei allem Formalismus auch verloren sein kannst. Und hier geht es darum, um ein Zusammenwirken mit dem, der uns errettet hat, dass ich durch ihn lebendig werde. Und das macht sich dann einfach bemerkbar, dass es ihm deshalb ein Wohlgefallen ist, weil er mich darin segnet und das Lebendigsein durch ihn Taten bewirkt, die nicht von mir kommen, so nach dem Sinn Leistung, Lohn, sondern er wirkt durch mich, weil er mich liebt.
Vielleicht sind sich auch Petrus und Paulus ausnahmsweise einig, dass das Opfer, das zu bringen ist, wir selber sind. Petrus stellt uns da als heilige Priesterschaft, die opfern. Ja, was sollen wir jetzt opfern? Ne? Und Paulus sagt, ja, opfert euch selber. Das ist der wohlgefällige Gottesdienst. Das ist der vernünftige Gottesdienst. Ihr könnt es nicht anders. Und das hat für mich schon auch mit deinem Text wieder zu tun, in Hebräer 13, 21, zu tun seinen Willen. Wer das tut, der, in dem wird geschafft, was Gott gefällt. Also es hängt schon damit zusammen, dass man auch handelt. Gott entsprechend handelt.
Und trotzdem wird er schafft in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus. Ja, es ist schon wieder irgendwo eigentlich Gottes Wirken in mir, das dann
ja, selbst was ihm du tust, gefällt, ja. Ist dann nicht auf deinem Konto und sagst, schau mal lieber Gott, was ich gemacht habe. Sondern du sagst, schau mal lieber Gott, was du gemacht hast in mir.
Dadurch wird das Opfer dann auch wieder leicht, das sonst fast unüberwindbar ist.
Und das finde ich eben wirklich schön, dass es eigentlich heißt, wenn ich Gott in mir wirken lasse, dann hat er auch diese Freude daran. Und dass es nicht von mir kommt, dass ich etwas getan habe, um Gott zu beeindrucken, sondern dass alles eigentlich von ihm kommt.
Der Paulus macht es noch deutlich in einigen seiner Briefen, wo er sagt, dass, was das größte Geheimnis ist, nämlich Christus in uns, dass er durch uns und in uns diese Dinge mit Freude bewirkt.
Jetzt haben wir ja noch deinen Text gehabt. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Da denkt man so ein bisschen an diese Geschichte dieses Vaters, der erfährt, mein Sohn könnte geheilt werden, wenn ich Glauben hätte. Und dann ruft er aus zu Jesus, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Was kann ich jetzt aber tun, wenn ich das Gefühl habe, ich hab nicht genug Glauben. Ich kann Gott nicht gefallen. Ich zweifle immer wieder mal. Seine Liebe ist für mich vielleicht auch nicht so real.
Kann man das ausrufen?
Ich wollte gerade sagen, ja.
Natürlich kann man das, oder? Vielleicht kann man auch Leute aufsuchen, die mehr glauben, von denen du glaubst, dass sie glauben, und ihnen sagen, du, hilf mir zu glauben. Sich mit diesen Leuten zusammentun, mal erleben, wie sie ihr Christsein leben und da ein bisschen Inspiration gewinnen.
So nach dem Motto, mal ist der eine schwächer und braucht die Hilfe, mal der andere.
Also mir tut es gut, wenn ich mal zweifle, was weiß ich, ist das jetzt der Weg Gottes oder nicht, dann mit jemandem zusammen sein, der da ganz sicher ist und denke, Was schön ist das.
Ja, das ist super.
Ich komme manchmal drauf, dass meine Kinder mehr Glauben haben als ich. Also das drückt sich darin aus, dass wenn sie beten, merke ich oft, dass sie an den lieben Gott sehr konkrete Bitten äußern. Sie sagen zum Beispiel im Winter, Gott, hilf, dass es bald schneit. Und wenn ich im Vergleich bete, lieber Gott, sei den Tag mit uns, dann ist es weniger leicht zu überprüfen, wie das kindliche Gebet, Gott, gib mir einfach Schnee. Und ich habe das schon öfter beobachtet, wie konkret bin ich in meinen Bitten und wie sehr glaube ich gezielt, dass Gott das, was ich bitte, auch wirklich bekomme.
Und der kindliche Glaube.
Der kindliche Glaube, die konkreten Bitten, die meinen Glauben wachsen lassen, weil es einfach überprüfbar ist, ob Gott das schenkt, was ich ihm vorlege.
Ja, du musst ja dann auch wissen, ob das, was du ihm vorlegst, doch wirklich seinem Willen entspricht. Ne? Das
Natürlich.
Ist vielleicht manchmal nicht so einfach, wenn man
das
erwachsen wird.
Vollkommen richtig, ja. Stimmt schon. Ja.
Ja.
Da ist dann die Frage für mich dann wieder einfacher, wenn es um die Fürbitte geht. Ja, dass genau. Es einfach dann kein egozentrischer
Ganz
Wunsch ist.
Sein
ja.
kann,
Ganz genau.
Auch Gottes Wille ist.
Ja. Ich glaube, man kann trotzdem konkret bitten, aber wenn man dann auch offen ist, was anderes zuzulassen.
Mhm. Also in dem Fall.
Vielleicht weckt Gott auch gewisse
mehr
Bitten
zu glauben.
In mir.
Ja?
Ja, lass irgendwas geschehen, dass plötzlich etwas passiert, was ich gar nicht gedacht hätte. Mhm. Ich kann glauben.
Mhm. Ich habe eins gemerkt, wir haben jetzt Jugendgebetswoche gerade gehabt. Und da haben wir ja jeden Morgen Gebetsgemeinschaft gehabt. Und ich habe mir gedacht, das ist gar nicht so einfach für uns. Wir beten für viele Anliegen und können bei vielen Anliegen, die wir beten, aber nicht überprüfen, ob Gott das schenkt, wie Gott den Anliegen nachkommt. Mhm. Und da habe ich mir einfach gedacht, wie hilfreich es manchmal ist, wenn wir über Anliegen beten, dass wir auch überprüfen können, dass es mit dem Menschen besser wird, nur weil ich bete. Und da habe ich mir gedacht, man müsste dem mehr nachgehen und vielleicht bei Leuten auch nachfragen. Jetzt nicht bewusst sagen, ich bete jetzt für dich schon eine Woche, aber nur generell zu fragen, nachdem man eine Woche gebetet hat, wie geht's dir? Und wenn sie dann erzählen würden, erstaunlicherweise seit einer Woche geht's mir aus irgendeinen Gründen besser, könnte ich mich freuen darüber, ich weiß, ach super Gott, für den habe ich jetzt gerade eine Woche gebetet.
Also du hast ganz praktische Hinweise, wie auch der Glaube dann wachsen kann, indem er praktiziert wird. Ja? Ja, wir sind leider schon am Ende unseres Gesprächs angekommen. Und ich möchte die Frage nochmal an jeden richten, der vielleicht in den Kommentaren etwas schreiben möchte. Wie würdest du das ausdrücken? Was ist Gott wohlgefällig? Was gefällt Gott? Wie können wir so leben, dass wir Gott gefallen? Vielleicht möchtest du auch etwas schreiben zu diesem Satz, den ich am Anfang gesagt habe. Gott liebt dich nicht nur, er mag dich auch, wenn dich das berührt oder anspricht. Und wir freuen uns, etwas von euch zu lesen. Ja, jetzt wird der Helmut mit uns noch am Abschluss beten. Dankeschön.
Guter Gott im Himmel, danke, dass wir deine Kinder sein dürfen und dass du uns auch die Kraft schenken möchtest, wie es der Evangelist Johannes ausdrückt, deine Kinder zu werden. Und ein jeder, der dein Kind ist, an dem hast du wohlgefallen, einfach weil es dein Kind ist, weil er Ja zu dir gesagt hat. Und wir glauben, dass es nicht so schwer ist. So wie wir als Eltern unsere Kinder lieben, so hast du alle deine Kinder lieb und hast Wohlgefallen an ihnen, ganz besonders, wenn sie zu dir kommen. Und du sie erlösen und retten kannst. Und du dich dann über sie freust, und du dich dann über sie auch freust, wie es in deinem Wort steht, dass Engel sich freuen über jeden Sünder, der Buße tut. So danke, dass du uns auch hilfst, im Glauben zu wachsen, dich noch mehr im Alltag zu erleben. Und danke für diese wertvollen Gedanken aus der Sabbatschule und dass du uns auch hilfst, das in die Tat und Praxis, in der Praxis umzusetzen. Amen.
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 Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen.